ARD.
Hallo, hallo zu diesem Freitag, beziehungsweise wann auch immer ihr die Folge hört. Fakt ab, grüßt euch. Ich bin Julia Nestlen und mit mir am Start ist diesmal
Charlotte Griese.
Hallöchen. Hallo, also ich habe mich diese Woche wieder durchgewühlt durch aktuelle Meldungen in der Wissenschaft, wo ich mir einfach dachte, wie absurd ist das bitte? Ich sag mal so, es liefen mir Ameisen krabbelnd den Rücken runter und bei dir so,
was? Ja, es hat auch was mit Körper zu tun bei mir. Letzte Woche haben Sina und Eneas ja den Kopf getauscht, ne? Kopftransplantation,
ja,
wer es noch nicht
mich
gehört hat. Jetzt tauschen wir nicht, aber ich biete dir was extra an, Julia. Wie wäre es mit einem dritten Daumen?
Toll. Also ich sag mal, als jemand, der viel am Handy hängt, meine Bildschirmzeit ist, die ist hoch.
Okay.
Ich hatte tatsächlich auch schon mal Schmerzen in meinem rechten Daumen.
Vom Handy?
Ja, ich geb's zu.
Shit.
Komm, Leute.
Okay.
Es ist die Realität.
Ja, gut. Ja, also vielleicht wäre das dann was für dich. Forscher aus Cambridge haben einen extra Daumen, so einen robotischen Daumen entwickelt. Du musst dir das so vorstellen, du hast am Handgelenk wie so ein Armband und daran ist dann auf der Seite, wo der kleine Finger ist, direkt darunter abgespreizt so ein, halt so ein Roboterdaumen. Ne? Hat Gelenke wie ein Daumen und sieht auch aus wie so ein Roboterding. Und gesteuert wird der aber mit den Füßen. Das heißt, der linke Fuß macht hoch und runter und der rechte macht anwinkeln und strecken. So,
okay.
Beides in Echtzeit. Also, ne, je schneller du den Fuß bewegst, desto schneller bewegst du diesen Daumen. Da gibt es ein total super Video dazu, das verlinken wir euch in den Shownotes. Und die haben dieses Ding schon vor einer Weile entwickelt. Natürlich für Menschen, denen vielleicht einen Arm, also die halt vielleicht nur einen Arm haben, aber dann eben mit einem zusätzlichen Daumen zusätzlich greifen sollen, denn was macht der Daumen? Oh, kurzer Exkurs. 5 Finger pro Hand haben ja so einige Tiere, aber nur Primaten haben den opponierbaren Daumen. Also gegenüber der restlichen Finger gehalten werden kann. Ich weiß, das probieren jetzt alle zu Hause gerade aus. Und deswegen können wir so gut greifen. So, das heißt, der Daumen ist hauptsächlich zum Greifen da. Wenn ich einen zusätzlichen Daumen habe, kann ich besser greifen. So. Das heißt, ne, für uns wäre das jetzt zusätzlich, für jemanden, der nur einen Arm und nur eine Hand hat oder vielleicht auch nur einen Daumen hat, ist das eben dann der zweite Daumen sozusagen.
Ja.
Und die haben aber gesagt, so Prothetik, robotische Prothesen, normalerweise wird das natürlich getestet an Personen, die das brauchen. Und häufig sind die Dinger super kompliziert und man braucht ganz lange und viel Training, um das irgendwie hinzukriegen. Und deswegen macht es natürlich auch nur Sinn, dass das die Leute ausprobieren, die das auch brauchen. Aber sie wollten halt was entwickeln, was ganz leicht zu bedienen ist sozusagen und wollten deswegen an möglichst vielen ProbandInnen testen. Wie macht man das? Die sind auf eine Wissenschaftsmesse gegangen und haben einfach knapp 600 Leute dieses Teil ausprobieren lassen. Ja.
Wow.
Die waren zwischen 3 Jahren und 96 Jahren alt.
Ach, geil.
Irgendwie 98% der Leute haben 2 Minuten gebraucht und dann konnten die das. Und konnten damit greifen, haben damit irgendwelche Sachen vom Tisch aufgehoben und in so eine Kiste geschmissen und so. Also das geht super schnell.
Ich habe eine Zwischenfrage. Bei dem 3-jährigen Kind, ich sag mal so, der Daumen von einem 3-jährigen Kind ist durchaus kleiner als der von einem sehr großen Erwachsenen. Hatten die dann auch so eine extra Kinderprothese?
Nein, hatten sie tatsächlich nicht. Und das war auch, also die es nicht konnten, irgendwie die 13 Leute, die es nicht konnten, davon waren fast alle halt Kinder unter 6. Einmal, weil halt das Ding so groß ist. Zweitens, weil halt diese kognitive Leistung, rechter Fuß, linker Fuß, hin und her.
Ja.
Ist jetzt nicht so ultra, also ist natürlich für Erwachsene total einfach. Für Kinder, je jünger die sind, desto schwieriger ist das für die. Also es ist auch so, dass dieser Sensor, den man da an den Füßen hat, der ist quasi für sehr leichte Kinder nicht gemacht. So, also die können den quasi gar nicht auslösen, weil die Füßchen so leicht und klein sind. Ne? So. Aber ein, ich sag mal, ab Jugendlicher und Erwachsener, wir sind alle schwer genug. Unsere Füße sind schwer genug, um dieses Ding auszulösen.
Geil.
Aber ich habe noch eine Frage an dich. Was würdest du denn machen, außer am Handy hin und her wischen, wenn du einen dritten Daumen hättest?
Also ganz ehrlich, das wäre einfach der Use Case, der mir am wichtigsten wäre. Frage ist aber, ist das wie bei Handschuhen, dass das nicht leitet, das Teil? Oder haben die es so gemacht, dass ein Handybildschirm den auch erkennt? Das wäre jetzt meine
dringendste
Frage.
Ich glaube, so weit ist es noch nicht.
Boah, was würde ich noch mit dem Daumen machen? Gute Frage. Man kann natürlich Triple Daumen hochgeben, wenn man was sehr cool findet.
Wie fucked up?
Das wäre auf jeden Fall möglich. Wann fehlt mir oft noch ein Daumen? Also ja, ich bin auch so eine klassische Person. Ich gehe in den Supermarkt und denke, ich kann das natürlich alles auf einem Arm tragen. Gar kein Problem. Und dann
du
manchmal,
brauchst keinen Korb. So, ne?
Ja, genau. Aber noch ein Daumen würde dann vielleicht noch so, würde die Hafermilch vielleicht noch gerade so halten, dass... Oh, neulich ist mir ja, ich hatte so eine Situation, dass mir was im Supermarkt runtergefallen ist. Das wäre mir vielleicht nicht passiert. Die Kichererbsen wären vielleicht nicht auf dem Boden gelandet und alle im Supermarkt hätten mich angeguckt. Ja, so für sowas vielleicht, ja. Und du?
Ja, ich habe auch eine Weile drüber nachgedacht. Erst habe ich noch überlegt, naja, wenn ich jetzt Einbrecherin wäre, dann würde ich immer nur den Daumen benutzen. Von wegen
weil der keinen Fingerabdruck hat.
Aber dann ist mir noch was eingefallen, was meinem Leben etwas näher kommt, das vielleicht etwas realistischer ist, als dass ich eine Ein-Daumen-Einbrecherin werde. Die Situation auf Partys, wo es was zu essen gibt. Ja. Ich habe in einer Hand mein Glas, weil ich ja was trinken möchte. Ich habe in der anderen Hand den Teller mit was zu essen. Was mache ich dann? Dann brauche ich wieder irgendeinen Tisch oder ich muss wie so eine richtig gute Kellnerin das Glas und den Teller in einer Hand halten. Und ja. Ich bin keine richtig gute Kellnerin. Ich bin nicht mal eine ein bisschen gute Kellnerin.
Ja.
Das heißt, wenn ich einen dritten Daumen hätte, dann würde ich mir einfach an der Hand, wo ich den Teller halte, unten an meinen dritten Daumen das Glas klemmen und dann hätte ich eine Hand frei zum Snacken.
Ich habe eine Idee, wenn ihr in Medizin eine Doktorarbeit sucht, meine Hypothese ist, dass Menschen, die in der Gastro arbeiten, stärkere kleine Finger haben, überproportional als andere Menschen, weil der kleine Finger total wichtig ist, um Gleichgewicht zu halten bei einem Tablett. Also jetzt aus eigener Erfahrung. Ich glaube, das kann man nachweisen. Man kann an den Händen von Menschen, an der Muskulosität ablesen, ob jemand in der Gastro arbeitet, wenn jemand besonders starke kleine Finger hat. Meine Hypothese.
Sehr gut.
Charlotte, Ameisen legen gerade in einem Ort in Deutschland das Internet lahm. Ameisen. Internet
Ameisen.
Und Strom.
Oh, ich hatte heute Ameisen auf meinem Balkon. Die haben, also manchmal hat man ja Ameisen, ist ja nicht so schlimm, aber dann, die hatten ihre Puppen da wohin gelegt und ich war so, nein.
Vielleicht kommen sie, um dir dein Internet zu nehmen. Das ist wirklich absurd. Also wir befinden uns in Kehl in Baden-Württemberg. Liebe Grüße zu euch. Da hat sich die invasive Ameisenart Tapinoma magnum angesiedelt. Die
Na
sehen,
klar, wer kennt sie nicht?
Klar. Die sehen an sich aus wie unsere Garten- und Wegameisen, also die jetzt auch bei dir wahrscheinlich auf dem Balkon sind. Der einzige Unterschied, hat uns ein Ameisenforscher gesagt, die riechen anders. Wenn man sie zerdrückt, riechen die wohl irgendwie fettig und eklig.
Oh, ja.
Weil wenn man jetzt so... Ich sag mal, unsere Wald- und Wiesenameisen zerdrückt, dann die riechen ja so ein bisschen nach Ameisensäure. Das kennt man wahrscheinlich, ne? Aber die riechen auf jeden Fall anders. Das ist so, damit kann man sie unterscheiden, wenn man sie untersuchen will. So. Und was auch noch interessant ist, die haben mehrere Königinnen, ist aber auch bei der Hälfte unserer heimischen Ameisenarten der Fall. Das wusste ich auch noch nicht vorher. So, was ist jetzt das Problem und warum legen sie das Internet in Kehl
ja,
lahm?
Ja, bitte.
Also, die haben ja mehrere Königinnen, das heißt, die spalten sich immer mal wieder auf. Ne, hier, ach komm, ich setze mich mal darüber, wir machen da unsere Kolonie. Also, da können sehr gut neue Kolonien entstehen. Und wenn diese Kolonien sich wieder treffen, dann bekämpfen die sich aber nicht bei dieser invasiven Ameisenart. Das ist ungewöhnlich. Unsere deutschen Wegameisen, wenn die eine andere Großfamilie treffen, die riechen unterschiedlich. Anderer Nestgeruch, böse. Bei diesen invasiven Ameisen, weil sie eben ja eingeschleppt wurden, sind die sich genetisch alle ziemlich ähnlich und riechen alle sehr ähnlich. Und die schnuppern dann so aneinander und sagen, ja, riech du ich, er ist ein Freund, wir werden eine Superkolonie. Und das ist das Problem. Die werden dann teilweise explosionsartig, wenn sich diese Unterkolonien treffen, zu einer riesigen Kolonie. Und wirklich in Kehl, ein ganzer Stadtteil ist eine riesige Kolonie. Eine riesige Kolonie.
Warte. Jetzt muss ich noch mal einmal einen Schritt zurück. Du hast erst spalten sie sich auf, dann
das
treffen sie sich zufällig wieder und sagen, oh, wir können ja doch ganz gut zusammen.
Genau.
Und dann kommen noch mehr,
mehr
und noch mehr und noch mehr.
Und dann rotten die sich alle zusammen. Und also, wie das beschrieben ist, in Kehl, dieser eine Stadtteil, der in der Hand dieser Ameisen jetzt ist, ist so ein bisschen so eine Großfamilie, ist so eine Vorlage für so einen Animationsfilm. Ich sehe so die Ameisenmatriarchin, die sich auf einem sehr, sehr kleinen Drehstuhl mit einem sehr, sehr kleinen Laus im Arm so umdreht auf dem Schoß und ihre Mafiosi-Ameisen in den Stadtteil zusammen. Naja, genau. Und warum leidet jetzt das Internet so darunter? Die haben nicht einfach beschlossen, jetzt random Internetkabel anzuknabbern. Das Problem ist, wo sich diese Ameisen ansiedeln. Die kommen nämlich aus dem Mittelmeerraum, unter anderem aus Nordafrika. Und die mögen es warm und trocken. So. Und wo ist es warm und trocken? Natürlich so in Fußböden, in Dachdämmungen. Da besuchen sie auch einige Familien in Kehl. Und eben in Stromkästen. Und wo sind offene Kabel?
Verteilerkästen.
In Strom- und Verteilerkästen. Und was passiert, wenn du einen ganzen Kasten vollpackst mit kleinen Ameisenkörpern, die Strom leiten können? Ein Kurzschluss. Zack, zappeduschter, kein Internet mehr, kein Strom mehr. Und das passiert gerade regelmäßig in Kehl. Und es gibt auch Hinweise, was ich ein bisschen obskur finde, dass diese Ameisen sich von den elektromagnetischen Feldern angezogen fühlen.
Ach, come on. Dann,
ja, aber das ist noch nicht so viel erforscht. genau, ja.
Aber bei dem Kurzschuss sterben die Ameisen dann auch? Also ist dann die Kolonie wieder kleiner?
Das ist eine sehr gute Frage, das habe ich mich auch gefragt. Aber wahrscheinlich, also wenn du so Milliarden von Ameisen in so einer Superkolonie hast, dann ist irgendwie so, keine Ahnung, wenn dann halt so 500 an so einem Kurzschluss, also ist halt irgendwie
das wahrscheinlich. Ist halt wurscht, ne?
Ja, und diese Frage, wie kriegt man die wieder los, ist wirklich ein Riesenproblem. Der Oberbürgermeister hat schon eine Taskforce gefordert, dass man sich da bitte jetzt ordentliche Gedanken macht, weil, so wie ich das lese, ist tatsächlich der beste Weg, um sie potenziell loszuwerden, eine sehr, sehr große Tüte Backpulver, also Hausmittelchen.
Na, komm! Komm, ein ganzer Stadtteil von Kehl in so einem, so mit so einem weißen Puder überstreut. Okay, ja, komm, ja. Also, das ist jetzt aber wirklich ein Comic.
Ja, also man könnte Parasiten einsetzen, um so eine Riesenkolonie zu zerstören, aber also ich sag mal so, man sollte vielleicht nicht mit Parasiten so rumspielen, weil man weiß nicht ganz, die könnten sich auf andere Tiere übertragen und zu noch größeren Problemen führen natürlich. Das andere ist klassische Giftköder. Kennen wir, ne? Diese kleinen runden Schächtelchen, hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwo hingestellt, wenn man Ameisen hatte. Das Ding ist aber, Ameisen sind schlau und die checken das, dass das Giftköder sind nach einer kurzen Zeit. Und die Entomologische Gesellschaft in Zürich, die hat zum Beispiel auch schon Versuche gemacht. Und die checken das, die laufen einfach nicht mehr hin, bedecken sogar die Giftköder so mit Dreck. Also wir wissen, dass das nichts ist. Und
ja, okay.
Das ist einfach ein Problem, was fast alle Ameisenarten. Also die Ameisenarten haben kein Problem damit, aber es ist für uns ein Problem, dass die halt diese Giftköder einfach checken. Und also es ist wirklich, es ist sau schwer, was gegen diese Kolonien zu machen, weil die halt auch noch super Hitze, also Hitze und Trockenheit sind kein Problem. Und die sind auch noch kälteresistenter als unsere Ameisen. Das heißt hier, Leute in Hamburg und so, Summer is coming, keine Ahnung, die Ameisen are coming. Das ist wirklich, also es ist beängstigend, ne? Diese invasive Art. Die, ja, macht sich einfach breit.
Wie das invasive Arten so machen, ne? Ja. Also mal gucken, ob die Taskforce was findet oder ob sie einen Ameisenfänger von Kehl mit so einem kleinen, mit so einer Mini-Flöte, die kleinste Flöte der Welt oder so.
Ja, also ich sehe es vor mir, den kleinen Animationsfilm mit der Matriarchin und dann dem kleinen unbeugsamen Barden, der ist dann so ein dicker Käfer oder so, der das Problem löst.
Sollte ich irgendwann doch noch mal promovieren, ich glaube, ich habe mein Fachgebiet gefunden, Julia.
Oh.
Therapeutisches Gammeln.
Therapeutisches Gammeln.
Also, therapeutisches Gammeln, also rumgammeln, ne? Rumhängen, chillen, faul sein, nicht wie verfaulen.
Ja. Okay.
Also, wie bin ich drauf gekommen? Ich habe einen Zeitungsartikel gelesen. In einem Seniorenheim in Marl, das ist in Nordrhein-Westfalen, da gibt es eine Station für DemenzpatientInnen, die heißt Gammeloase. Ich bin schon dabei. Heißt im Klartext, die haben da nicht wie sonst in Pflegeeinrichtungen, das ja üblich ist, so einen ganz streng geregelten Tagesablauf. Das heißt, die dürfen schlafen, essen, duschen, wann sie wollen, jederzeit Besuch bekommen und so weiter. Mhm. Klingt ja erstmal wie so ein ganz normales, selbstbestimmtes Leben.
Ja.
Und das ist auch der Sinn dahinter. Also in Einrichtungen, Pflegeeinrichtungen, gerade für Demenzerkrankte und so, ist es ja oft so, dass sind ja auch Personal und Zeit immer knapp, dann gibt es ganz klare Abläufe und Regeln. Aber man sagt wohl auch, ja, die brauchen halt so einen geregelten Tagesablauf, die brauchen Struktur so. Aber dieser Ansatz sagt, nee, es ist viel wichtiger, dass die einfach machen können, was sie wollen. Und wenn dann jetzt halt mal die mal ein dreckiges Hemd 3 Tage anhaben, ist das egal. Das können die selber entscheiden, auch wenn die dement sind, ob die sich jetzt umziehen wollen oder nicht. Mhm. Und zumindest aktuell gibt der Erfolg ihnen recht. Also diese Station gibt es jetzt seit einem Jahr. Mhm. Und die Pflegenden sagen ganz klar, für die BewohnerInnen ist das super. Die sind viel entspannter, die haben weniger Angstzustände, die versuchen weniger wegzulaufen, was DemenzpatientInnen ja oft machen. Es ist viel entspannter für alle. Es gibt keine richtige wissenschaftliche Evaluation jetzt davon. Ich habe keine Studie dazu gefunden. Aber das ist wohl ein Wissenschaftler, der diesen Ansatz entwickelt hat, so ein bisschen übernommen aus der Palliativpflege. Und das wird jetzt dafür die implementiert.
So. Hä, mega.
Ich finde es auch einfach diese Vorstellung total geil, dass die halt da rumhängen können, wie sie wollen. Und dann habe ich gedacht, so krass, eigentlich ist das doch total normal, dass ich mir selber meinen Tagesablauf irgendwie strukturieren kann. Aber wir müssen ja weiterdenken. Für wen ist Gammeln therapeutisch noch sinnvoll, außer für DemenzpatientInnen? Richtiges Gammeln, nichts tun, faul sein. Bist du gerne faul? Oder bist du so, du musst immer was zu tun haben?
Ich versuche es gerade wieder mehr zu lernen, faul zu sein, ehrlich gesagt. Ja. Aber ja, also einen kurzen Schritt zurück, weil ich denke gerade so an meine Großeltern und so. Zum Beispiel mein Opa, der war immer super spät zum Beispiel wach und so. Und dann in so einem Pflegeheim, keine Ahnung, da ist irgendwie um 5 Abendessen, dann musst du ins Bett gehen. Ne? Das ist ja schon teilweise komplett anders. Mhm. Und also diese Menschen kommen da voll gut mit klar, sagst du?
Ja.
Und können die aber auch sehen, dass es Menschen zum Beispiel besser geht oder dass sie dann irgendwie selbstbestimmter wieder auch leben können dadurch?
Also es gibt wohl welche, die weniger Medikamente brauchen, weil sie halt weniger gestresst sind scheinbar. Ja. Wie gesagt, das ist halt alles nur so anekdotische Evidenz. Mhm. Ne? Und es soll sogar eine Person gegeben haben, die dann wieder quasi in so einer Art betreutem Wohnen, aber halt nicht im Heim leben konnte.
Okay, geil. Aber zurück zur Frage, rumgammeln, mhm. Das ist irgendwie so, es könnte auch, ist nicht mehr so ganz en vogue, das Wort, oder? Gammeln.
Ich finde auch den Ausdruck therapeutisches Gammeln so geil. Ich finde auch, das klingt so ein bisschen altmodisch, aber eigentlich ist Gammeln, ich liege so lange rum, bis ich anfange zu schimmeln. Das ist einfach genau das, was es ist.
Ja, weiß nicht, so akademisch könnte man sagen, Müßiggang oder so, weißt du, aber Gammeln, ja, ja. Man beschreibt einfach das, was es ist. Sag mal, heißt nicht, du kannst auch Schwedisch, heißt nicht irgendwie auf Schwedisch auch Opa oder Oma irgendwas mit Gammel?
Tatsächlich ist das so ziemlich das einzige Wort, was ich auf Schwedisch kann. Du irrst dich. Ich glaube, dein Schwedisch ist besser als meins. Aber Gammelmormor heißt, glaube ich, Uroma?
Ja, 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 irgendwie sowas.
Ja, ne? Irgendwie sowas.
Das ist ja auf mehreren Ebenen irgendwie so lustig.
Sehr süß, ja.
Okay, also aber, ja, ich gammel gerne, ja.
Okay, sehr gut. Ich habe dann natürlich mal geguckt, okay, wenn jetzt schon das nicht wissenschaftlich gut untersucht ist, was ist denn mit Faulsein an sich? So. Mhm. Faulsein an sich ist schlecht zu untersuchen, weil das so ein schwammiger Begriff ist. Was man aber gut untersuchen kann, ist Tagträumen. Du hast das eben quasi schon gesagt, ne? So
ja.
Müßiggang. Auf Psychologe heißt das Mind Wandering, also ja. Den Geist schweifen lassen. Und da gibt es tatsächlich Studien zu, ne? Das verkürzt gesagt könnte man sagen, Tagträumen ist was, was dafür sorgt, dass wir kreativer werden. Das hat damit zu tun, dass wir mehr beim Tagträumen an die Zukunft denken, als an die Gegenwart und die Vergangenheit. Und es ruht auch unser Gehirn so ein bisschen aus sozusagen von fokussiertem Arbeiten. Und dann können wir uns danach einfach wieder besser konzentrieren. Weil so richtigen Ruhezustand hat das Gehirn ja nicht. Wenn das Gehirn ruhig ist, ist es tot. Ne? Aber den Geist schweifen zu lassen, das macht man ja beim Gammeln, das aktiviert ein Netzwerk von Hirnregionen, das sogenannte Default Mode Network. Und nach Schätzungen verbringen wir bis zu 50% unserer wachen Zeit in diesem Zustand, was ich total krass finde, hätte ich nicht gedacht. Kommt vielleicht auch darauf an, was man so arbeitet, ob man arbeitet. Und eine Studie, das fand ich ganz geil, die hat sich damit beschäftigt, okay, wie werden wir wirklich kreativer oder sind wir kreativer, wenn wir dieses Netzwerk gut aktivieren können? Was heißt aktivieren? Wir machen das ja nicht bewusst, sondern das passiert halt von alleine, wenn man so ein bisschen abschweift. Und das ist so ein Test, den es relativ häufig in der Psychologie gibt, wo man, wenn es um Kreativität geht, dann soll man irgendwelche Verwendungsmöglichkeit für Alltagsgegenstände finden. Keine Ahnung, du kriegst einen Radiergummi und dann sollst du dir halt alles überlegen, was man damit machen kann, außer was auszuradieren. Aha. Und Leute, die das gut können, die haben auch mehr Verbindungen zwischen diesen Hirnregionen, die dieses Netzwerk aktivieren.
Oh, wow.
Aber es ist eben wichtig, nicht gammeln im Sinne von, ja, ich hänge halt auf der Couch und gucke irgendwie eine Serie oder hänge am Handy oder so, sondern wirklich ins Leere gucken oder zumindest irgendwie eine automatische Handlung machen, wie, keine Ahnung, Kartoffel schälen oder joggen gehen oder so.
Mach dir deinen eigenen Film in deinem Kopf. Oder? So.
Zum Beispiel über Ameisen und eine kleine Matriarchin mit einer Kuschelblattlause auf dem Schoß.
Ja, genau. War ich in dem Moment, wo ich mir das ausgedacht habe, praktisch in diesem Tagtraumzustand. Ja, oder?
Offensichtlich. Sehr kreativ auf jeden Fall.
Wow. Ich muss mich mal da beobachten, wie viel ich in diesem Delulu-Zustand verharre. Ich glaube, ich bin da sehr anfällig für. Aber krass, cool. Ich beschäftige mich ja außergewöhnlich gerne in diesem Podcast mit Beton. Beton auf dem Mars mit Menschenblut hatten wir schon. Beton mit Kokain vor kurzem, ihr erinnert euch vielleicht. Und jetzt handelt es sich um Baguette-Beton. Da bin ich natürlich
um was?
Direkt. Baguette-Beton. Also
Le Beton. Wir reden über Brot,
Baguette.
Ja?
Ja? Brot, genau. Baguette, französische Nachbarn. Baguette, dieses lange Brot. Ja, genau.
Aha.
Und zwar in Afrika, in Benin, gab es das alte Königreich Dahomey. Dahomey. So. Und die Stadt Abomey war Sitz der Könige im 17. bis 20. Jahrhundert. Der neunte König, Gizo, war bekannt für seine Brutalität. Und seine Hütte, also wo er gehaust hat, oder gewohnt hat, würde ich eher sagen, also Haus ist dann vielleicht
Palast.
In seinem Palast, der ist das eher so eine Hütte tatsächlich, die wurde jetzt neu untersucht. Und da wurde das alles beschrieben, ne? Wie sah das da aus, dies, das. Ein kleiner Fakt, der unterstreicht, wie brutal er sich zeigen wollte zumindest, ist, der Weg zu seiner Hütte war mit den Schädeln und Kieferknochen seiner Feinde gepflastert.
Cool. Oh, come on.
Ist ein Statement. Und die Wände in seinem Haus waren mit, natürlich, Blut gemacht, wissen wir schon, funktioniert als Baustoff. Das Blut von wohl 41 Opfern, 41 ist eine besondere Zahl im Voodoo, ne, kann deswegen irgendwie, hat dann besondere Bedeutung.
Ach, Voodoo kommt ja aus Benin und anderen westafrikanischen Staaten. Ja,
genau.
Okay.
Und spannend ist jetzt aber, was sie noch so gefunden haben in dem Mörtel, als sie da mit Massenspektrometrie ran sind. Da können sie eben genau schauen, was da für Proteine sich drin befinden. Und die waren total überrascht, die Forschenden, dass sie da Weizenproteine gefunden haben, weil Weizen gab es zu der Zeit unseres blutrünstigen Herrschers in Afrika nämlich noch gar nicht. Jetzt ist die Frage, wie ist das Weizenzeug darunter gekommen? Was man weiß über unseren Mr. Gizo, der war ein großer Fan von Mr. Napoleon dem Dritten in Frankreich. Und die waren so gute Kumpels, dass er immer mal wieder Geschenkchen nach Frankreich geschickt hat. Stoff, Waffen, dies, das. Und vielleicht hat eben Mr. Napoleon der Dritte auch mal was zurückgeschickt. Und klar, was ist so das Französischste, was man schicken kann?
Nein.
Was
nein.
Garantiert auch auf dem Postweg nach Benin auf gar keinen Fall steinhart wird und man dann auf jeden Fall noch genießen kann. Baguette. Vermutlich ist das Weizenbaguette an die Wand gekommen, weil Brot, Baguette, irgendwelche französischen Pastries, vielleicht auch Macarons, keine Ahnung, ist da Weizen drin, nach Benin geschickt wurden. Und dann hat er gedacht, toll, diese Gaben von meinem besten Freund, meinem besten blutrünstigen Freund, die packe ich doch direkt mit dem Blut meiner Feinde in meine Wand rein, voodoo-mäßig mit Opfergabe ist und wohnt dann da drin. Es ist absurd und ich find's toll. Charlotte, ich find's toll.
Baguette zum Bauen. Oh, ein Highlight der deutschen Fernsehgeschichte. Ja, sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Ich hab doch nicht Baguette-Bilden gesagt. Ich hab Baguette-Bilden gesagt.
Ah, das ist dieser Sketch, wo dann praktisch so richtig schön Baguette auf den Boden gelegt ist in so Schachbrettmustern, ne?
Ja.
Ah, toll. Muss ich mal wieder angucken.
Ja, vielleicht hat er das auch gemacht.
Wir haben Post von euch bekommen, unter anderem zu dem Kokainbeton. Vielen Dank dafür. Da haben Menschen, die im Baugewerbe arbeiten, gesagt, ja, das könnte so sein. Und auch zum Wurmgrunzen hat uns eine Nachricht erreicht von Gerhard. Der sagt, ja, ne, bei uns wird gegrunzt. Das heißt in Deutschland so. Und er hat gemeint, er erinnert sich an einen Todesfall, der mal mit Wurmgrunzen in Verbindung stand. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert und tatsächlich habe ich was gefunden. Denn es gibt auch eine Technik, die klingt extrem unschön für die Würmer, dass man Strom in den Boden reinjagt und so die Würmer aus der Erde rauskriegt.
Und wenn man dann keine Gummistiefel trägt.
So, 2007, Usedom. Tödlicher Stromschlag bei Regenwürmersuche. Bei der Suche nach Regenwürmern ist am Sonntag ein 43-jähriger Mann in Karlshagen in Deutschland auf der Ostseeinsel Usedom ums Leben gekommen. So beginnt die Polizeimeldung. Er wollte offenbar mit Elektrodioden, so, das war gerade schwierig zu lesen, das Wort, die einen Hausstrom angeschlossen hat, Würmer aus dem Boden treiben. Dabei habe er einen Stromschlag von 220 Volt erlitten. Der Mann fiel um und konnte nicht mehr wiederbelebt werden.
Oh, Scheiße.
Das ist ein Anwärter für den Darwin Award, würde ich sagen. Und das ist natürlich, also natürlich ist schrecklich, ne, für die Familie und so weiter. Aber so ein Stromschlag.
Ja,
kann
aber klug ist es
sein.
Auch nicht.
Nee, es ist auch nicht klug. Ich habe auch nochmal, weil das war jetzt ein Artikel, den ich gefunden habe von einer österreichischen Zeitung. Ich habe nochmal auf Usedom angerufen bei der Polizeidienststelle und sie gefragt, ob sie das verifizieren können. Sie haben sich leider zum Zeitpunkt der Podcastaufnahme noch nicht zurückgemeldet. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass dieser Todesfall tatsächlich so passiert ist. Absurd.
Ja, Leute, bleibt beim Grunzen, bitte.
Genau.
Bitte
einfach aufpassen. Einfach grunzen, bisschen stampfen. Kein Strom in die Erde. Nein, nein, nein. Aber hier, ne, wegen Daumen, auch mit einem nicht prothetischen Daumen, prosthetischen Daumen.
Prothetischen, sonst ist Prostata.
Oh, hupsi, naja.
Ein Prostata-Daumen? Naja, Hoden haben Geschmacksrezeptoren.
Also ich sag mal so, für Prostata können Daumen auch interessant. Naja. Es ist Zeit, dass wir diese Podcast-Aufnahme beenden. Ich wollte sagen, benutzt doch eure Daumen gerne, um an uns Nachrichten zu schreiben. Das kennt ihr. Kontakt ist in den Shownotes. Oder auch, wenn ihr gerade in der Podcast-App eurer Wahl seid, freuen wir uns immer über Herzchen, über Sternchen. Das hilft uns, damit einfach noch mehr Leute Fakt abhören und wir immer mehr Leute werden. Und dann sage ich, bis nächste Woche.
Bis dann. Tschüss.
Hi, ich bin Anne Luckmann.
Und ich bin Dennis Müller. Wir sind die Hosts des neuen True Crime Podcasts Wild Crimes.
Da trifft True Crime auf die Tierwelt. Es geht um echte Fälle, wo Mensch und Tier in Konflikt geraten. Oft tödlich fürs Tier, aber auch für den Menschen.
In der ersten Staffel erzählen wir die Geschichte von Bär Bruno. Vielleicht erinnert ihr euch. Das war 2006 Deutschlands berühmter Problembär, bis er erschossen wurde.
Bis heute ist es ein gut gehütetes Geheimnis, wer Bruno tatsächlich getötet hat.
Deswegen gehen wir auf Spurensuche nach dem Täter, weil wir wissen wollen, warum Bruno wirklich sterben musste.
Wild Crimes gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo du deine Lieblingspodcasts findest.
Ab dem 4.6. hier im Feed. Am besten lasst ihr uns direkt ein Abo da, dann verpasst ihr keine Folge.